Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Für diese Podcast-Folge habe ich Timo Mauser interviewt. Er ist Experte für zukunftsfähige Verwaltungen, hat selbst langjährige Führungserfahrung und bringt jetzt seine Kompetenz in Führungscoaching und Organisationsentwicklung in Behörden und Verwaltungen ein. Wir haben uns kennengelernt, weil ich ihn die letzten Monate im Rahmen der Ausbildung zum Führungskräftecoach und im 1:1 begleitet habe. In der Folge sprechen wir über seinen Arbeitsansatz, über seine Erfahrungen in Behörden und was Behörden benötigen, um gut in die Zukunft gehen zu können. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Interview. Hallo Herr Mauserhund, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal so, dass Sie sich selbst vorstellen. Ich habe ja so ein kurzes Intro gemacht, wo ich so meine Sichtweise geschildert habe, aber es ist natürlich nochmal spannend, so aus Ihrer Perspektive zu hören, was Sie auch ausmacht.
Ja, hallo Frau Schweiger. Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ja, mein Name ist Timo Mauserhund. Ich bin langjähriger Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes gewesen und diesem ganzen Sektor bis heute auch noch eng verbunden. Aus meiner Führungsrolle raus von damals habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht, um dem Thema der Führung im öffentlichen Dienst weiter verbunden zu bleiben und habe da mich dann auch spezialisiert mit einem Ansatz zum systemischen Coaching und die Zertifizierung dann auch zum Führungskräftecoach bei Ihnen absolviert und letztlich dann auch nochmal den Organisationsentwickler mit einem anderen Fokus nochmal nachgelegt, weil mich das Thema der Veränderung und der öffentlichen Dienst, wie er sich weiterentwickelt, einfach nach wie vor bewegt und ich aus anderer Rolle daran mitwirken möchte.
Ja, Sie haben es ja so lapidar gesagt, Sie waren ein langjähriger Mitarbeiter. Also Sie waren ja nicht nur Mitarbeiter, also Sie waren sicherlich auch eine Zeit lang Mitarbeiter, aber Sie waren ja auch sehr lange auch Führungskraft und haben da umfassende Führungserfahrung auch gesammelt. Was würden Sie denn sagen, was hat denn so Ihren Führungsstil ausgemacht oder was ist Ihnen wichtig beim Thema Führung und gerade natürlich auch in Bezug auf die öffentliche Verwaltung?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Da habe ich selber mich lange zu gebraucht, um das herauszukriegen, was eigentlich diese Führung im öffentlichen Dienst für mich bedeutet. Also ich bin da damals so ein bisschen jungfräulich dazugekommen zu diesem Thema. Mein ehemaliger Vorgesetzter hat das in mir gesehen, was ich damals nicht so erkannt habe bei mir selber und hat mich in die Rolle gebracht. Und das war auch nicht einfach am Anfang und das war sehr viel Learning by Doing, sehr viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, auf die ich seinerzeit vielleicht gar nicht so vorbereitet war. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich scheinbar ein gutes Händchen für Mitarbeiter habe und dass diese Themen kommunizieren auf Augenhöhe, respektvoller, wertschätzender Umgang und Loyalität extrem wichtig sind. Und damit waren für mich die wesentlichsten Bausteine eigentlich für gute Führung schon gelegt. Und im Laufe der Jahre konnte ich das dann mit vielen zusätzlichen Qualifikationen und Kompetenzanreicherungen dann abrunden. Und es fiel mir dann auch leichter und es hat mehr die Rolle dann eines Vorbilds eingenommen und an dem Mitarbeiter sich auch orientieren konnten. Und ich habe viel über das Wesen von Teams und Mitarbeiterentwicklungen gelernt. Und im Ergebnis hat das dann ein stimmiges Bild ergeben. Und Führung ist für mich eine Schlüsselkompetenz, insbesondere im öffentlichen Dienst, die es einfach wert ist und bei der es gilt, daran gut und geschickt mit umzugehen und daran zu arbeiten.
Ja. Was würden Sie denn sagen, was ist denn das Besondere an der Führung im öffentlichen Dienst? Also ich meine, viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, haben ja vielleicht auch mehr so diesen Wirtschaftshintergrund, ja. Aber wir hatten ja auch im Zuge der Zusammenarbeit auch immer wieder darüber gesprochen, dass Führung im öffentlichen Dienst oder in der öffentlichen Verwaltung doch auch, ja, anders zu betrachten ist. Was würden Sie sagen, was ist das Besondere daran?
Ja, die Führung in der Verwaltung ist generell erstmal davon geprägt, dass viele Mitarbeiter in Führungspositionen kommen aufgrund ihrer langjährigen Zugehörigkeit zu einer Verwaltung oder aufgrund einer Bewährung in ihrer Facharbeit und oftmals gar nicht richtig herangeführt wurden an das Thema Führung. Deswegen bringen sie aber trotzdem viele intuitiv, viele Fähigkeiten, viele Fertigkeiten mit, die sie da durchaus erfolgreich werden lassen könnten. Und ich glaube, wir haben im öffentlichen Dienst im Moment noch die Schwierigkeit, einen gewissen Perspektivwechsel vorzunehmen, dass Führung zuallererst führen muss. Also tatsächlich in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation, auf der Ebene zwischen Mitarbeiter und Führungskraft etwas entstehen muss, was die Arbeit beeinflusst, was die Stimmung beeinflusst, was die Ergebnisse gut beeinflusst. Also etwas, was auch nachhaltig wirkt. Und weniger was darauf ausgerichtet ist, dass die Führungskraft zunächst mal der beste Sachbearbeiter gewesen sein muss. Und wir haben sehr gute Rahmenbedingungen auch im öffentlichen Dienst dafür. Wir haben einen stabilen Rahmen, wir haben Langlebigkeit, wir haben Mitarbeiter, die sehr lange dabei sind, wir haben wenig Fluktuation. Und das sind schon mal gute Voraussetzungen dafür, eine echte, wahre Beziehung aufzubauen.
Sie haben ja jetzt schon in der Einleitung auch kurz gesagt, Sie haben ja sehr umfassend sich auch weitergebildet. Sie haben eine Coaching-Ausbildung gemacht, Sie haben die Ausbildung zum Organisationsentwickler gemacht und jetzt eben auch die Ausbildung zum Führungskräftecoach. Hat sich denn Ihr Blick auf Führung oder vielleicht auch ganz konkret auf Führung im öffentlichen Dienst dadurch nochmal verändert?
Ja, das würde ich schon sagen. Also, wenn ich früher auch sehr oft nach einem Bauchgefühl gehandelt habe oder aus einer Überzeugung, die sich aufgebaut habe, dann habe ich doch immer wieder erkannt, dass auch die Rahmenbedingungen manchmal mir einfach Grenzen gesetzt haben und ich nicht so sehr in der Lage war, innerhalb dieser Grenzen tatsächlich wirksam zu gestalten. Durch diese zusätzlichen Qualifikationen und Ausbildung, insbesondere die systemische Ausbildung, hat man natürlich auch ganz andere Mechanismen erkannt oder auch Wirkungswerkzeuge erkannt, wie man dann auch mal anders motivieren kann, wie man anders Engagement fördern kann oder wenn man einfach passiert, reflektieren kann, wo man eine Stimmung erzeugen kann, die dann auch nachhaltig ein positives Arbeitsklima erzeugt. Also das würde ich schon sagen, das waren lohnenswerte Investitionen, das waren lohnenswerte Einblicke. Und dem nachzugehen und mal weiterzudenken und zu transformieren auch auf den öffentlichen Dienst. Das war ja nicht immer nur spezialisiert auf den öffentlichen Dienst, aber das war insgesamt sehr, sehr stimmig und ich habe da ein Bild von mir, von dem öffentlichen Dienst und der Führung im öffentlichen Dienst entwickelt, wo ich denke, da gibt es noch sehr viele Schätze zu heben und unentdeckte Potenziale.
Jetzt geht es ja bei Ihnen, Sie haben jetzt schon ein Stichwort gesagt, so ein bisschen im anderen Kontext, aber es geht ja bei Ihnen um das Thema Transformation. Also Transformation für eine zukunftsfähige Verwaltung. Das ist ja so, ich sage mal so, Ihr Motto oder Ihre Überschrift von dem, was Sie tun. Warum braucht es denn diese Transformation?
Naja, ich würde sagen, in den öffentlichen Behörden und Verwaltungen, die sind nicht träge, sondern sie sind oftmals strukturgebunden. Das heißt, wir haben dort ein relativ enges Korsett, in dem wir uns bewegen dürfen. Und wir müssen in einer Dynamik weiterkommen, die im Augenblick aus der Gesellschaft heraus oder aus den allgemeinen Entwicklungen, aus den politischen Rahmenbedingungen heraus auf uns auch wirkt. Und es ist jetzt unsere Verantwortung, dem auch nachzukommen, weil wir haben einen Platz in der Gesellschaft als Verwaltung. Wir haben einen Platz in dem administrativen System innerhalb von Deutschland. Und wenn wir das behaupten wollen und wenn wir da wirksam weiter unsere Kompetenz und unsere Erfolge einbringen wollen, dann sollten wir auch darauf hinarbeiten, das in Zukunft gut tun zu können. Und ich denke einfach, Transformation ist der Schlüssel, wenn man das runterbricht. Und da geht es natürlich um grundlegenden Wandel, da geht es um Innovation, da geht es um Veränderung. Die Frage ist, wie weit wollen wir diesen Begriff fassen? Und wir sind im öffentlichen Dienst leider nicht an der Stelle, dass wir sagen, wir können uns grundlegend neu erfinden und wir können es komplett neu auflegen und anders denken, anders arbeiten, sondern es ist vielleicht die Kunst der kleinen Schritte, die zielgerichtet und fokussiert auf eine Verwaltung, auf ein Bild der Verwaltung in der Zukunft hinarbeitet, das erreichbar ist, wo wir auch uns im Sinne des Machbaren auch tatsächlich immer auf einem guten Gerüst, auf gutem Fundament hinzuarbeiten können.
Ja, Jetzt, wir haben jetzt schon gesagt, oder wir haben kurz schon angedeutet, wie auch diese Transformation aussehen könnte, dass das vielleicht kleinere Schritte sind, dass es natürlich eine bestimmte Struktur ist, die relevant ist. Warum ist es aber notwendig, genau das zu tun? Man könnte sagen, okay, da gibt es ja eine gewisse Struktur und da geht auch jetzt nicht so viel vorwärts gerade, sondern das läuft eher langsamer, ja. Aber warum kann es denn trotzdem lohnenswert sein, dieses Thema anzugehen? Was wäre der Gewinn daraus?
Schauen Sie mal in die Vergangenheit, dann haben wir schon oft diese Transformation gehabt. Wir haben sie vielleicht noch nicht als solche wahrgenommen oder so tituliert. Also wir haben die Einführung des Computers und die Ablösung der Schreibmaschine, das war vielleicht nur so ein Meilenstein, den wir einfach hingenommen haben. Heute werden wir aber mit großen Begriffen gleich konfrontiert, die nennen sich dann Digitalisierung, ja, und künstliche Intelligenz. Und wir müssen vielleicht einfach mal wieder einen Gang runterschalten und akzeptieren, dass Veränderung eigentlich unser ständiger Begleiter war und wir das immer gut gemacht haben. Also wenn wir eins können im öffentlichen Dienst, dann ist es gut adaptieren, wir können gut administrieren, wir können planen, wir können Ziele, aus Erwartungen können wir sehr gut Ziele formulieren. Und wenn wir uns dieser Eigenschaften wieder annehmen, dann sind wir da auch gut gerüstet im Sinne des Wandels oder der Transformation, die da ansteht. Und das ist ja nicht nur das Thema Digitalisierung, die großen Themen Fachkräftemangel, Generationenwandel, die kommen ja auf uns zu. Gesellschaftliche Erwartungen ändern sich ständig und die gehen auch direkt bei uns rein. Also wir sind der Ausführung der Gesetze, wir sind da an vorderster Front. Und das wirkt. Und wenn wir da mal tiefer schauen, dann ist es tatsächlich so, dass wir darauf aufpassen müssen, dass wir uns nicht verheizen, dass wir nicht in eine Überlastung kommen, dass wir die Mitarbeiter schonen, dass wir uns prozessual weiterentwickeln, dass wir Optimierungspotenziale bergen und uns nicht von dem, auf der anderen Seite dann natürlich von dem Veränderungsdruck, der da ist, dann zu sehr beeinflussen lassen. Also das gilt immer dabei, eine gute Balance zu halten zwischen dem im Umfeld, in dem großen Fluss, in dem wir mitschwimmen, der Zukunft, da gut auf einem sicheren Floß zu stehen, dass diesen Weg gut begleiten kann, also dass diesen Weg auch schafft und die Hindernisse auf dem Weg dahin rechtzeitig erkennt und auch annimmt. Also im Großen geht es auch darum, um die Akzeptanz und die Anerkennung, darum, dass der Weg weitergeht, dass da etwas vor uns liegt, was wir uns noch gezielt ins Auge fassen müssen, dessen wir uns annehmen müssen. Und diese Spannungsfelder bis dahin, die gilt es gut auszuhalten.
Sie haben es gesagt, Veränderungsdruck. Vielleicht werden wir noch mal ein bisschen konkreter. Wie zeigt sich denn dieser Veränderungsdruck ganz konkret jetzt im Alltag der Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung?
Veränderungsdruck, würde ich sagen, spiegelt sich vor allem erstmal darin wieder in der Technik, es spiegelt sich in der Teamdynamik wieder, es spiegelt sich in den direkten Kundenkontakten wieder, den Ansprüchen an die Servicequalität der öffentlichen Verwaltung. Ein Beispiel der letzten Tage war bei mir im Familienkreis die Zulassung und Abmeldung von PKWs. Das ist natürlich etwas, wo man dann direkt sagen kann, warum geht das heute alles nicht anders? Und dann kommt man in die Hürde, ja, mein Personalausweis braucht erst eine E-ID und so weiter. Das wirkt. Wenn man dann
Das ist
natürlich.
gerade übrigens ein spannendes Thema, weil meine Schwester nämlich umgezogen ist, jetzt von, also die war jetzt eine längere Zeit an der Universität Zürich in der Postdoc-Stelle und kommt jetzt wieder zurück nach Deutschland und muss jetzt eben auch ihr Auto wieder ausführen und hier wieder anmelden. Also auch das ist natürlich, es war ein Prozess, so könnte man es sagen. Also spannend, dass die jetzt das alles als Beispiel auch gleich anführen.
Und es geht natürlich noch weiter. Es geht auch in die Kommunikation mit den Bürgern. Es geht um die Erwartung der Bürger im Verständnis als Kunde. Was dürfen sie erwarten? Was können sie erwarten? Warum geht es nicht schneller? Warum geht es nicht elektronischer? Warum muss ich von meinem Mitarbeiter auf Zeiten, auf Fristen hingewiesen werden? Und so weiter und so fort. Es geht auch darum, dass natürlich innerhalb unserer Verwaltung ein Wandel stattgefunden hat, dass jüngere Generationen mit anderen Erwartungen, mit anderen Ansprüchen in ein System kommen, das sehr lange, sehr stabil in einer Kultur gehalten wurde, die vielleicht noch gar nicht so richtig aufnahmefähig dafür ist und so langsam erst dorthin wachsen muss. Und das geht oftmals halt nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Und auch da ist natürlich sowohl bei den älteren Mitarbeitern als auch bei den jüngeren erstmal ein Abstimmungsprozess zu vollziehen. Und ich erinnere mich da in meiner aktiven Zeit, als papierloses Büro eingeführt wurde, als das Dokumentenmanagementsystem Einzug gehalten hatte. Es war schon etwas Besonderes für die älteren Generationen, plötzlich ihre Papierakten aus der Hand zu geben und nur noch am Bildschirm zu arbeiten oder mit Wissensmanagementsystemen zu arbeiten, was für jüngere Generationen eigentlich ganz leicht von der Hand gegangen ist. Und da stecken natürlich auch Potenziale drin. Ich glaube, da können beide Seiten oder die Vielschichtigkeit der Personenkreise, die da mittlerweile im öffentlichen Dienst sind, können da viel voneinander lernen. Auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Ruhe und Gelassenheit und auf der anderen Seite das Zulassen von Innovation und von Neuem. Und das will ein gut moderierter Prozess sein.
Jetzt, wenn wir mal einen vorsichtigen Blick in die Glaskugel und in die Zukunft wagen, beziehungsweise ihre persönliche Zukunftsvision von der öffentlichen Verwaltung, wenn jetzt eine Behörde oder ein Team sagt, okay, ja, oder auch eine Führungskraft sagt, ja, das gehen wir jetzt an, da gehen wir jetzt die ersten Schritte, es wird vielleicht nicht von heute auf morgen gehen, aber Schritt für Schritt für Schritt arbeiten wir uns vor. Wie könnte denn dann so eine Verwaltung oder so ein Team, ein Zusammenarbeit in so einem Team, idealerweise aus Ihrer Sicht, gerne auch anhand eines Beispiels, in einigen Jahren aussehen? Also was wäre so ein Best-Case-Szenario sozusagen?
Ein persönliches Best-Case-Szenario wäre dann tatsächlich, dass wir weiterhin in einer Sichtweise der Teams agieren, in einer Sichtweise von Führung, von Organisation, von Zusammenhang, von Hierarchie, von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung, dass wir aber sehr viel durchlässiger geworden sind. Das heißt also, dass Führung sich tatsächlich erstmal als Ermöglicher versteht. Und den Boden und das Biotop dafür bereitet, dass Mitarbeiter eine gute Arbeit machen können, aber auch in der Sinnvermittlung ganz weit vorne steht. Das ist im öffentlichen Dienst immer so eine Frage, wenn man Massenarbeit hat und hat viele Akten, dann ist die Frage, welchen Sinn gibt mir das Ganze? Aber das auch daran kann man arbeiten und man hat ja etwas, wofür man einsteht mit seiner Arbeit, mit seiner Aktenarbeit. Irgendeinem Menschen, irgendeinem Prozess wird durchaus geholfen und der bewirkt etwas. Und vielleicht müssen wir dahin erstmal wieder den Fokus dann setzen und das Ganze eingebettet in einer Kultur, die weniger getrieben ist von Planung und von Fehlervermeidung, sondern wenn man in die Zukunft möchte, dann muss man auch bereit sein, mal ein Risiko einzugehen. Das lehren uns die großen Unternehmen dieser Welt und wie die Mitarbeiter plötzlich dort eingebunden sind, in welche Funktionen sie dort kommen. Und vielleicht können wir da viel lernen, indem wir einfach unsere Mitarbeiter mehr auf diese innovativen Reisen nehmen, in die Gestaltungsprozesse mit reinnehmen und Führung sich da eher so ein bisschen zurücknimmt und eher so die Orchestrierung übernimmt des Ganzen. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel, also Führung sich etwas neu definiert, mehr in der Rolle des Beobachters, mehr in der Rolle desjenigen, der versucht, da gezielt zu unterstützen und die Wege zu bereiten und die Mitarbeiter mehr in die Eigenverantwortung bringt und in das Wachstum bringt. Ich glaube, das ist ein Bild von Führung und Team und in einer Kultur, die eben weg von den ganz großen Tankern, sprich ganz großen Kennzahlen, Veränderung und hierhin zu mehr, wir machen es so, wie es unsere Ressourcen hergeben, wie es verträglich ist für das Gesamtsystem, auch für die Mitarbeiter. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber der Weg bis dahin ist eben noch weit und da sind noch viele, denke, viele Einflüsse und viele, viele Barrieren zu berücksichtigen, die man aber alle überwinden kann. Also ich sehe uns da im öffentlichen Dienst tatsächlich auf einem guten Weg und es gibt ja auch sehr gute Beispiele von einzelnen Landkreisen oder Behörden, die da durchaus unterwegs sind und versucht sind, alles möglich zu machen, damit eben das Verwaltung als ein stimmiger, lebender Organismus sich weiterhin entfaltet blüht, um es mal aus dieser Sicht zu sehen und die Mitarbeiter sich darin gut aufgehoben fühlen.
Sie arbeiten ja jetzt in Bezug auf zwei Säulen, um dorthin zu kommen. Also Sie haben ja sozusagen einmal so die Säule Führungskräfteentwicklung, so nenne ich es mal, und dann haben Sie sozusagen die Säule Team, ja, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Warum braucht es beide Säulen aus Ihrer Sicht?
Ich schließe da gerne dran an, was ich eben schon gesagt habe. Also die Führung ist eher so der Ermöglicher und der Wegbereiter und das Team ist so derjenige Faktor, der es dann tatsächlich auch umsetzen muss und der dazu aber auch einen guten Rahmen braucht. Und bei den Teams ist es mit Sicherheit so, dass ich glaube, die Zeiten, wo wir Mitarbeiter ausbilden, an einen Arbeitsplatz setzen und der dort auf Dauer dann auch bleibt und still seine Leistung erbringen kann und den Kunden, den Bürgern weiterhelfen kann, die sind, glaube ich, vorbei, sondern da erfüllen sich auch ganz andere Anforderungen. Da ist es so, dass die Mitarbeiter doch dann immer mehr in Besprechungen und in Projekte mit eingebunden werden und ihren Arbeitsplatz mitgestalten müssen. Und diese Kompetenzen dazu, die muss es erstmal geben. Und die ermöglichen in der Regel die Führungskräfte. Und das sind auch die, die sie motivieren oder die ihnen auch mal zuhören und die Kommunikation sicherstellen, die Offenheit haben, dafür einen Mitarbeiter auf ihrem Weg auch zu begleiten und Wachstum zu ermöglichen. Und sie als gleichberechtigten Partner in einem Konstrukt anzuerkennen und nicht als, ich sage mal in Anführungszeichen, klassischerweise Untergebene oder Nachgeordnete, sondern sie haben eine andere Rolle in einem Team, wie eine Führungskraft eben auch. Und diese Anerkennung der Führungskräfte, als eben nicht mehr derjenige, der unbedingt vorne steht und der nur anleitet und kontrolliert und Normen setzt, sondern der eben genau dieser Architekt ist, dieser Planer ist, der viel mehr Offenheit und Haltung zeigen muss, die Wertschätzung ausdrückt und Begeisterungsfähigkeit oder auch mal den Rücken stärkt und Motivation befördert. Das ist ja auch nicht jedem gegeben. Also es sind so zwei Sachen, die dürfen wir nicht gegeneinander stellen. Die müssen wir insgesamt denken und die müssen wir auch größer denken, weil sie sich gegenseitig begünstigen und benötigen. Auf der anderen Seite muss es natürlich dann auch darüber hinaus in einer Organisation eingebettet sein, die so etwas zulässt. Also wenn wir dort andere Grundhaltungen haben, dann wird es schon schwierig. Deswegen würde ich immer auf der Ebene der Kultur zumindest mal anfangen, wobei ich auch ganz klar sage, die Kunst der kleinen Schritte besteht auch darin, das Machbare sich vor Augen zu führen und nicht gleich das ganz große Rad zu drehen.
Also das bedeutet dann im Konkreten, wie sieht Ihre Arbeit dann aus? Also wie, wenn jetzt eine Führungskraft in der Behörde zum Beispiel jetzt auf Sie zukommt und sagt, da müssen wir irgendwas machen, ich habe irgendwie das diffuse Gefühl eines Veränderungsdrucks und dass es nicht mehr so läuft wie früher. Ja, welche konkreten Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es dann?
Ja, es ist in meiner Rolle und Funktion, da sehe ich mich auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Strängen unterwegs. Also zunächst mal auf der Metaebene möchte ich natürlich informieren. Ich gebe Seminare dann so als Einstieg in dieses Thema der Veränderung und auch der differenzierten Wahrnehmung von Veränderungsprozessen über Change oder Innovation oder im großen Kontext dann auch Transformation. Stichwort Ambidexie ist da so ein Schlagwort, einfach um mal Bewusstsein dafür zu wecken, was sich dahinter alles verbirgt und wo wir dann auch letztlich dann ansetzen könnten. So, und wenn wir dann ins Konkrete gehen und wir gucken dann mal im Bereich von Organisationsentwicklung, also eine Behörde, die einen konkreten Veränderungswunsch hat, dann guckt man schon eher mal dahin, welche Veränderungsfähigkeiten und welche Veränderungsnotwendigkeiten stehen denn da auf der Skala? Und wohin bewegt sich das gerade in dem Moment? Und dann gehen wir durch die Analyse und guckt mal genau, was war denn zuletzt? Wo kommen wir denn her? Was war denn der Weg dorthin? Wo stehen wir im Moment? Was passiert um uns herum? Wo kommen überhaupt die Erwartungen her? Ist dieser Druck, entsteht er aus uns selber? Kommt er von außen? Ist der Druck überhaupt an für sich etwas, was existent ist? Oder ist es nicht eher etwas, was wir uns da denken? Und daraufhin wird dann ein Weg skizziert, der eine Vision oftmals beinhaltet. Da möchte ich gar nicht so weit greifen, die Vision also nicht so weit gedacht, sondern wirklich im Bereich des Überschaubaren noch bleibt, wo wir uns hinbewegen können. Und das wird dann runtergebrochen auf die Etappen und Meilensteine, die man sich tatsächlich mit dem, was an Mitarbeitern und an Führungskräften und auch an Rahmenbedingungen zur Verfügung steht, gangbar ist. Und das wäre glaube, vermessen zu sagen, das ist immer ein 1:1 abbildbarer Prozess, sondern die Prozesse, sie sind hochgradig individuell, je nach Ausgangslage und je nach der Zielsetzung dann auch. Aber es ist schon so, dass man erstmal eine gewisse Zeit dazu aufwenden muss, zu sagen, was ist überhaupt möglich innerhalb unserer Kultur, innerhalb unseres Hauses. Und wenn man da einen Schritt weiter gekommen ist, dann kann man sich auch tatsächlich sehr fokussiert dann auf das Zielbild dann auch konzentrieren. Und die Wege dazwischen, das sind oftmals dann individuelle Vereinbarungen, die mehr mit Akzeptanz des Veränderungsprozesses und der Notwendigkeit zu tun haben, als weniger mit direkten Formaten oder Methoden, die dann angewandt werden. In der Regel liegt der Schlüssel in der Kommunikation und in der Beteiligung der Mitarbeiter.
Jetzt haben Sie ein Stichwort genannt, das würde ich vielleicht gerne nochmal klären, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, was damit gemeint ist, und das ist das Thema Ambidextrie. Was versteht man denn darunter oder was verstehen Sie darunter?
Ambidextrie habe ich selber unlängst kennengelernt oder schon vor einiger Zeit kennengelernt, erstmal als grundlegendes Konzept, wie man seine Auffassung der Wege zur Zukunft sehen kann. Das letzten Endes bedeutet das die sogenannte Beidhändigkeit. Also man kann zwei Dinge tun, ohne etwas anderes aufzugeben. Und ist eigentlich ein medizinischer Begriff, kommt ja daher, dass man sowohl beide Hände links wie rechts gleichermaßen benutzen kann. Und das ist sehr gut adaptierbar auf uns im öffentlichen Dienst und es wird auch gerade sehr gut erforscht, dass es durchaus möglich ist, auf der einen Seite zu optimieren, also Dinge mit gewissen Führungstechniken, mit bestimmten Prozessen, Tools und Techniken, einfach nur, die schon da sind, nach vorne zu bewegen, auf einen neuen Stand, auf ein neues Niveau zu heben und daneben aber gleichzeitig mit ganz anderen erforderlichen Techniken und auch mit einer anderen Führungskultur Innovation zu betreiben. Und wenn man das zulässt und das auch gut umsetzen kann, also durch Strukturen, durch Formate, durch ein Commitment innerhalb der Verwaltung, dann kommt man sich auch nicht ins Gehege und dann wird dann auf jeden einzelnen der beiden Stränge, dann wird man dann erfolgreicher. Es wäre fatal anzunehmen, dass Führungskräfte für jede Situation und für jede Ausrichtung Richtung Zukunft gleichermaßen mit dem Basis-Methodenkoffer gut funktionieren können oder gut anlanden können, sondern da gibt es noch sehr viel mehr, was man dort zu wissen muss, wie halt sich bestimmte Ergebnisse gut einstellen können, wie sie gut wirken können, wie moderiert man gut, wie führt man gut in einem Innovationsprozess. Das darf durchaus auch anders sein als in einem gut durchgelaufenen Change-Prozess. Es gibt da auch keine Rangfolge, es gibt da kein besser und kein schlechter, es gibt ein gutes Nebeneinander und vor allen Dingen, was man sich im öffentlichen Dienst immer vor Augen führen muss, die Bewegung Richtung Zukunft heißt niemals, das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, einmal in Frage zu stellen oder in Abrede zu stellen. Also wir sollten uns da schon darauf fokussieren, dass wir große Erfolge gefeiert haben und dass wir nicht ohne Grund so lange schon als Gesellschaftselement funktionieren. Und das, was wir gut können, wo wir uns darauf stützen können, was uns getragen hat, das dürfen wir nicht vergessen, sondern das müssen wir als Ressource verstehen für die Zukunft. Und darauf müssen wir dann sozusagen unsere neuen Aktivitäten gründen, weil das ist sozusagen die Wurzel, aus dem alles Neue sprießen kann. Ja.
Ja. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal einen Konzeptbaustein anschauen. Und zwar finde ich den super spannend. Vielleicht mögen Sie da auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar ist es Training zum Change Leader. Genau, weil ich finde das irgendwie ein spannender Ansatz. Was versteht man denn darunter, beziehungsweise was ist da Zielsetzung und an wen richtet sich das?
Ja, also das ist ein Baustein neben dem Coaching und den Seminaren und den Workshops ist das dieser für mich auch tatsächlich wesentlichste Baustein. Der resultiert aus der Überlegung, dass man entweder als einzelne Führungskraft oder als Leitungsteam mittendrin steckt sozusagen in den Veränderungsprozessen, aber oftmals gar nicht so richtig weiß, wie starte ich jetzt, was ist der nächste Step, wo fühle ich mich sicher, habe ich ständig diese Befürchtung, das nächste Fettnäpfchen mitzunehmen oder was verpufft, was ist wirkungslos und was ist daneben aber besonders wirkungsvoll. Und der Change Leader setzt daran an, erstmal dieses Grundverständnis für den Wandel und die Veränderung herzustellen. und anzunehmen und zu akzeptieren. Also wenn man sich das dann vorstellt in der Praxis, dann sieht es so aus, dass ich dort Konzepte gestalte mit interessierten Führungskräften, die sowohl aus einem Trainingsbaustein einmal mit Inhalten der theoretischen Art bestückt sind, aber auch sehr viel Praxisanalogien herstelle und am konkreten Beispiel aus der eigenen Verwaltung dann auch arbeite und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die Rolle der Führungskraft abrunde durch Selbstreflexion, durch Blick in den eigenen Führungsalltag, in die eigene Führungspersönlichkeit, und das passiert dann im Rahmen des Coachings. Und dieser zweigleisige, ineinander verwobene Prozess stärkt im Grunde die Führungspersönlichkeit einmal auf dem Wege der Kompetenzen, aber auch auf dem Wege des Realitätsbezugs, des Machbaren, der Übersetzung in den Alltag und gleichzeitig aber auch im Rahmen des Blicks nach innen. Wie bin ich aufgestellt? Wo habe ich meine Potenzialfelder, die ich noch aufbauen möchte? Wo bin ich schon besonders gut? Auch das ist extrem wichtig, mal hinzugucken, wo hat man seine Erfolge und warum ist es auch wichtig, diese weiter beizubehalten und nicht aufzugeben. Und dann ist man sowohl als Einzelner oder auch als Team, als Leitungsteam tatsächlich besser aufgestellt für den Weg in Richtung etwas Neuem.
Super spannend finde ich das. Also ich glaube, da würde nicht nur die öffentliche Verwaltung davon profitieren, sondern vielleicht auch andere Führungskräfte. Das wäre ja mal eine Überlegung. Genau. Also vielen lieben Dank für den Einblick. Was mich jetzt zum Abschluss nochmal ganz persönlich sozusagen interessiert, wir haben ja jetzt die letzten Monate im Rahmen der Ausbildung zum Führungskräftecoach zusammengearbeitet, beziehungsweise die Fachinhalte sind ja schon so ein bisschen her. Was war denn aus diesem ganzen bunten Blumenstrauß, den Sie auch bearbeitet haben, den wir gemeinsam bearbeitet haben, was war denn da für Sie wichtig? Was haben Sie daraus für sich mitgenommen?
Ja, das war eine sehr aufregende Reise, die wir da über die letzten Monate hatten, und eine sehr wechselhafte Reise. Ich bin ja mal angetreten und gesagt, ich möchte dieses ganze Thema der Führungskräfte-Coachings, Führungskräfteentwicklung, Qualifizierung noch ein bisschen fundierter für mich einfach nachvollziehbar und tiefer dann auch verinnerlichen. Und auf dem Weg sind wir irgendwann angekommen, dass das ja eigentlich gar nicht mein wirklicher Antrieb ist, sondern mir geht es ja darum, dass Führungskräfte eben als die wichtigen Stellschrauben im öffentlichen Dienst die Entwicklung des öffentlichen Dienstes, die Entwicklung der Verwaltung nach vorne treiben und dass die Organisationsentwicklung, die ich ja auch schon nebenher betrieben habe, eigentlich der Punkt ist, wo ich darauf hinarbeite und die Führungskräfte in dieses Gesamtkonstrukt einbinden möchte. Und so sehen jetzt auch meine Konzepte aus, die sich daraufhin nochmal fundamental verändert haben, nämlich einfach weg von diesem reinen, wir arbeiten nur an den Führungskräften und dann wird schon alles gut, sondern eher ganzheitlich gesehen, es geht um mehr, es geht um Mitarbeiter, es geht um Erwartungen, es geht um Rahmenbedingungen, es geht um Organisationen, es geht um Kultur. Und letzten Endes, wenn ich mal ganz in meine Vita weit zurückgucke, dann waren es auch immer in meiner aktiven Zeit genau die Elemente um mich herum, auf die ich dann immer auch geschaut habe. Und das habe ich jetzt in meinen Konzepten auch so verinnerlicht und umgesetzt. Und da ist auch Ihnen dann nochmal viel Dank zu sagen, dass Sie mich auf diesen Weg nochmal geschickt haben, weil das war schon viel wert.
Das freut mich sehr. Ich danke auch für das Vertrauen natürlich. Und jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zum Allerwichtigsten. Wo findet man dann mehr, wenn man jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, also mehr zu Ihnen, zu Ihrer Person, zu Ihrem Angebot? Ja, wo kann man sich da hinwenden?
Ja, ich bin auf LinkedIn unterwegs. Dort kann man mich finden. Und im Internet habe ich eine Webseite, verwaltung-transformieren.de. Und dort kann man entweder alle Nachrichten hinterlassen, sich allgemein informieren oder eben auch direkt den Weg in Kontakt mit mir suchen. Also da bin ich gespannt. Ich freue mich immer über Austausch auf der einen Plattform, aber ich freue mich natürlich auch auf direkte Kundenkontakte oder direkte Kontakte mit Menschen, die an diesem Thema genauso interessiert sind und wo man gucken kann, was man gemeinsam gestalten kann.
Genau. Wir werden die Links auch nochmal in die Shownotes packen, beziehungsweise natürlich auch uns dem kleinen kurzen Blogartikel, den es zu dieser Podcast-Folge auch geben wird. Und dann, ja, drücke ich die Daumen für das Konzept und für die Umsetzung, beziehungsweise natürlich auch hoffe ich, dass sich spannende Kontakte jetzt nochmal durch dieses Podcast-Interview ergeben und freue mich, dass Sie dabei gewesen sind.
Ich freue mich auch. Vielen Dank Ihnen, Frau Schweiger, und Ihnen auch alles Gute.
Vielen Dank. Kennst du schon meine beiden Ausbildungsprogramme? Im Februar 2026 startet sowohl die Ausbildung für Führungskräfte als auch wieder eine neue Runde in der Gruppe der Ausbildung zum Führungskräftecoach. In der Ausbildung für Führungskräfte lernen Führungskräfte in einer Kleingruppe alles, was sie brauchen für ganzheitliche Führungskompetenz. Und in der Ausbildung zum Führungskräftecoach zeige ich dir, wie du Führungskräfte coacht, qualitativ hochwertig und wissenschaftlich fundiert. Du findest die Links zu beiden Ausbildungen in den Shownotes und ich freue mich, wenn du reinschaust und natürlich, wenn du dabei bist.